Miteinander sprechen, aufeinander hören, füreinander aufmerksam werden. Der Gedanke. Was uns in unserem Alltag nachhaltig prägt, sind unsere Beziehungen. Ob unser Leben Sinn hat, hängt weitgehend davon ab, inwieweit sie gelingen oder nicht. Gespräche sind dabei ein unverzichtbares Element. Was es auch immer gibt und was uns in Beschlag nimmt, ein grundlegendes Interesse muss uns bleibend leiten. Wir müssen miteinander sprechen, ja, in ein fortwährendes Gespräch kommen. Was geschieht, wenn wir miteinander sprechen? Oder wenn wir einander das Gespräch verweigern? Was bedeutet es, wenn wir nach einer zerbrochenen Beziehung das Gespräch wieder bewusst aufnehmen? So fragen wir. Eine wichtige Rolle kommt beim Gespräch dem Hören, dem Zuhören zu. Verstehen wir es genügend, was sich im Hören, also im Aufeinanderhören, ereignet? Wie weit haben wir uns selbst schon als Hörende erlebt? Aufmerksam werden füreinander, um zu entdecken, was wir einander sind und sein können. Welche Fähigkeiten im einzelnen Mitmenschen in unserer Umgebung schlummern und brachliegen, wie wir einander bei der Suche nach dem je eigenen Weg helfen können, das ist eine Aufgabe in unserem Leben, die oft unterschätzt wird. Freilich, manchmal reicht unsere Kraft dazu nicht aus. Im Grunde sollte dies eine bleibende, wichtige Aufgabe für uns in unserem Alltag werden. Miteinander sprechen. Wer von uns hat nicht schon erfahren, wie schwer wir uns tun, wenn zwischen uns das Gespräch, etwa nach harten Auseinandersetzungen, verstummt, wenn wir einander das Wort verweigern, weil wir uns verletzt und ungerecht behandelt fühlen? Besonders schmerzlich empfinden wir es, wenn uns der Kontakt verweigert bleibt, obwohl wir ihn wieder neu aufnehmen wollten. Erst nach solchen Erfahrungen können wir insgesamt ermessen, wie wichtig, ja wie unentbehrlich das Miteinander sprechen für uns in unserer Umgebung ist. So wichtig wie das Brot für die tägliche Nahrung ist das Gespräch für unsere Beziehung in der Familie, in der Freundschaft, im beruflichen Alltag. Es wirkt bedrückend und zuweilen erniedrigend, mit Menschen zusammenzuleben und arbeiten zu müssen, die beleidigt tun und sich trotz aller Bemühungen um eine geregelte Beziehung verweigern. Gelegentlich wird der Einwand vorgeschoben, es sei primär wichtig, auf der rein sachlichen Ebene miteinander ins Benehmen zu kommen. Wo die rein menschliche Beziehung jedoch erheblich gestört ist, wird die Sachlichkeit zur leeren Worthülse und zum Deckmantel für ungeordnete Zusammenarbeit. Grundsätzlich gefragt: Was geschieht, wenn wir miteinander ins Gespräch kommen? Wir öffnen uns gegenseitig und bekunden, in welcher Form auch immer, Interesse füreinander. Ohne eigens ein Wort darauf zu verwenden, bringen wir zum Ausdruck: Ich bin da, ich habe Zeit. Und ist es letztlich nicht so, dass wir in unserem Wort und in unseren Zeichen uns selbst öffnen und zuwenden? Auch wenn wir meinen, es wäre möglich, letztendlich können wir uns nicht mitteilen, ohne gleichzeitig daran interessiert zu sein, von unserem Partner im Gespräch akzeptiert zu werden. Und umgekehrt gilt das Gleiche. Wenn wir das Wort des Gesprächspartners bereitwillig annehmen und in uns wirken lassen, nehmen wir auch ihn selbst auf. Und so vollzieht sich im lebendigen Austausch unausgesprochen eine gegenseitige Annahme. Gelegentlich sagen wir teilen uns einander mit. Dies bedeutet, wir geben einander Anteil von uns. Wir eröffnen füreinander einen Raum von Gemeinsamkeit, in dem zum Vorschein kommt, dass diese unverlierbar zu unserem Leben gehört und es bestimmt. Wenn wir dies alles auf seine Substanz bedenken, dann mag uns bewusst werden, dass es sich um einen mehr oder weniger anonymen Vorgang der Liebe handelt. Freilich, es ist eine Erfahrung von Isolation zu spüren, dass wir nicht mehr miteinander sprechen können. Manchmal hören wir: Das Wort ist mir im Hals stecken geblieben. Ich kann nicht mehr reden. Alles in mir ist blockiert. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, was da in Wirklichkeit geschieht. Nämlich, dass wir in eine Sackgasse geraten sind, die nicht weiterführt. Es gehört zum Grundauftrag eines jeden Menschen, diese Kerkersituation aufzubrechen. Es wird zur Armutserfahrung, wenn Mitmenschen unter uns das Gefühl nicht loswerden, überflüssig zu sein, weil ihnen niemand mehr zuhören möchte. So wächst die Gefahr, sich monoton mit sich selbst zu beschäftigen. Unsere Mitmenschen, ob sie uns wichtig und hilfreich oder etwa lästig erscheinen, immer wieder neu ins Gespräch mit einzubeziehen, ist nicht nur eine Einladung an uns, vielmehr wird es zur Herausforderung für uns. Wenn wir wirklich menschlich leben wollen, ist dieser Dialog unverzichtbar. Wir alle brauchen einander, wir erkennen an, dass wir in unseren Grenzen gefangen bleiben, wenn wir uns nicht fortwährend zum größeren Leben in der Gemeinschaft verhelfen würden. Im Gespräch wächst das Vertrauen. Wir muten uns etwas zu und vertrauen, ja, wir ermutigen uns zum Leben, verwirklichen unauffällig die Liebe, ohne die wir menschlich nicht leben können. Wir tun damit etwas, was unscheinbar wirkt, in dem sich aber der Glaube in eine konkrete Gestalt hin verdeutlicht. Was dies für uns selbst bedeutet. Wir sprechen heute oft und gern von Selbstverwirklichung. Im richtig verstandenen Sinne ist sie eine echte Möglichkeit der Entfaltung. Wir wollen immer mehr diejenigen werden, die wir in unseren Anlagen und Fähigkeiten sein könnten. Aufgrund eines Missverständnisses versuchen wir nicht selten auf dem Weg der Übung und des Egoismus dieses Ziel zu erreichen. Doch menschliches Leben ist nicht zuerst die gelungene Beherrschung unseres Selbst. Wer sein Leben als Privatbesitz versteht, läuft in eine Beziehungslosigkeit hinein, die letztlich in die Erstarrung führt. Wenn wir uns im recht verstandenen Sinn verwirklichen wollen, müssen wir Du sagen lernen. Immer wieder neu aus unseren eigenen Geheimversicherungen ausziehen, uns unseren Mitmenschen zuwenden, mit ihnen sein. Das ist eine oft verschwiegene Form von Umkehr im biblischen Sinne. Vergleiche hierzu Matthäus 19, die Verse 16 bis 30. Wir müssen lernen, andere zu verstehen, um uns selbst besser finden und begreifen zu lernen. Wir müssen Du sagen, um wachsen, besser Ich sagen zu können. Gerade durch das Miteinander sprechen werden wir menschlich wachsen. Dies setzt jedoch voraus, dass wir unsere Vorstellungen voneinander immer wieder neu kritisch überprüfen und lernen, den anderen mit den Augen unseres Schöpfers zu sehen. Mehr als uns bewusst ist, versuchen wir insgeheim, unsere Leitbilder zu verwirklichen. Es ist ein dauernder Anspruch, dass wir uns korrekturbedürftig wissen und bereit sind, unsere Ansicht zu ändern. Auch das ist Umkehr im Umfeld unserer Beziehung. Hier wird die Spiritualität im Alltag konkret. Es ist nicht gut, irgendwelche geistlichen Übungen in einem Sonderbereich regelmäßig durchzuführen, wenn wir die hier und jetzt anstehenden Übungen vor Ort übergehen. Wäre das nicht Flucht in eine Sonderzone? Besondere Beachtung verdient unsere Beziehung zu dem ärgerlichen Nächsten, welcher uns wiederholt als Störenfried erscheint. Wir wollen uns ihm gegenüber rechtfertigen, uns von ihm absetzen und uns in unserem Widerspruch ihm gegenüber bestätigen lassen. Doch bedenken wir, oft klagen wir, dass wir menschlich gesehen nicht weiterkommen. Ist hier nicht eine Herausforderung, die uns in einem spürbaren Sinn verändern könnte, wenn wir uns nicht abschirmen, sondern versuchen, mit dem ärgerlichen Nächsten und damit mit uns selbst mehr ins Reine zu kommen? Hier kann sich ein unbequemer Weg auftun, uns selbst besser kennen und annehmen zu lernen. Mehr Mensch im ganzheitlichen Sinn zu werden. Möglicherweise kommt dann eine Perspektive auf, in der wir erkennen, dass der Störenfried für uns wichtig werden kann, als der, durch den wir aus unserer Enge in besonderer Weise herausgerufen werden, der uns begrenzt und der uns zu unserer eigenen Form verhilft. Nicht selbstgewählte Anstrengungen werden uns verändern, sondern die bewusste Einlassung auf unbequeme Herausforderungen durch Mitmenschen. Es geht uns um einen geistigen Übungsweg. In all dem, was wir bisher überlegt haben, war meistens unausgesprochen davon die Rede. Gelegentlich sind die Worte Umkehr und Liebe vorgekommen. Darin kam bereits die geistliche Dimension unserer Gespräche zum Vorschein. Es ist ein geistlicher Übungsweg besonderer Art, wenn wir uns vornehmen, miteinander ins Gespräch zu kommen und es auch zu vertiefen. Eine Grundformel für menschliches und geistiges Wachsen. So kommt zum Ausdruck, dass wir die Sozialform unseres Lebens mit unserer Berufung ernst nehmen. Ja, dass wir im Grunde Gehorsam üben gegenüber dem Willen des Schöpfers, wenn wir immer wieder neu aufeinander zugehen und im Gespräch bleiben. Wir haben schon oft angedeutet, dass das Wort in unserem Gespräch stellvertretend für uns selbst steht. Notwendigerweise muss es deshalb hinter dem zurückbleiben, was wir in ihm zum Ausdruck bringen wollen. Hier liegt offenbar einer der Gründe, warum wir bestimmte Aussagen in unseren Beziehungen immer wieder neu artikulieren. Etwa, wenn wir sagen, dass wir einander brauchen. Niemand kommt auf den Gedanken, dass es überflüssig sei, dies zu wiederholen. Wir sagen es immer wieder neu, um durch unser Wort anzudeuten, um was es uns letztlich geht. Um die Tat der Liebe. Jesus versichert uns, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Matthäus 18, Vers 20. Ein wunderbar bestätigendes und ermutigendes Wort. Wo wir im gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus, also in seinem Geiste, und sagen wir es in der Sprache der bisherigen Überlegungen, wo wir in Bereitschaft und Offenheit im Gespräch aufeinander zugehen, da ist er die verborgene und stillschweigende Übereinstimmung, in der wir uns verstehen, da kommt er selbst im Wort der Mitmenschen auf uns zu, da werden auch wir selbst Boten seines Geistes, Boten seiner Gegenwart für alle, mit denen wir sprechen. Eine eindrucksvolle Bestätigung dieser geistlichen Deutung kommt in der wohl ältesten und eindrucksvollsten Ostererzählung von den beiden Jüngern auf dem Weg nach Emmaus zum Ausdruck. Sie kehren von Jerusalem tief enttäuscht zurück. Es ist gut für sie, dass sie über ihre Erfahrungen in Jerusalem miteinander sprechen können. Alles hat sich ganz anders entwickelt, als sie es erwartet haben. Eine Welt ist in ihnen zusammengebrochen. Es ist wichtig, dass sie in dieser Ausweglosigkeit miteinander sprechen können. Nicht nur, um sich gegenseitig zu helfen, sondern auch, weil im Gespräch deutlich wird, dass Jesus gerade in dieser Not erst recht mit ihnen geht. Als Wanderer mit den Wanderern. Als Gast kehrt er bei denen, die Mahl halten, ein. Und da erkennen sie ihn. Gemäß Lukas 24, Verse 13 bis 35. Zwiesprache mit Gott. Eine eigene, zumeist vergessene oder verschwiegene Form des Gespräches ist die einsame Zwiesprache mit dem verborgenen Gott. Als Frage, als Dank, oft auch als Klage. Es ist für den Beter des 139. Psalms eine Selbstverständlichkeit, dass Gott in allem da ist und immer mitgeht. Als das verborgene Du, als der Schöpfer und Erhalter unseres Lebens. In den Versen 1 folgende heißt es: Herr, du hast mich erforscht und kennst mich. Du weißt es, ob ich sitze oder stehe. Du durchschaust meine Gedanken von ferne. Mein Gehen und mein Ruhen hast du abgemessen. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Zu wunderbar ist für mich dein Wissen, zu hoch, ich kann es nicht fassen. Ja, der Allwissende und Allgegenwärtige ist für den Beter ein unentbehrlicher Gesprächspartner. Sei es in der Erfahrung von Schuld und großer Not, denn ich erkenne meine Missetaten, meine Schuld steht dauernd mir vor Augen, verbirg dein Antlitz vor meiner Schuld und tilge all meine Sünden. Ein reines Herz erschaffe mir, Gott, und gefestigten Geist mach neu in meiner Brust. Psalter 51, Vers 5.11 folgende. In großer Not wendet sich der Beter an Gott. Die im Tore sitzen, befassen sich mit mir, desgleichen die spöttelnden Lieder der Zecher. Ich aber richte, Herr, mein Gebet zu dir zur Zeit der Gnade, o Gott. Entreiße mich dem Sumpf, damit ich nicht versinke. Möge ich vor meinen Hassern Rettung finden und vor den Wassertiefen. Verbirg dein Antlitz nicht vor deinem Knecht. Ich bin in Not, höre mich recht bald. Aus Psalm 69, Vers 13 und Vers 18. Ist es letztlich nicht für jeden Menschen eine Verheißung, mit dem, dessen Antlitz verborgen, der aber da ist, ins Gespräch zu kommen? Die Einsamkeit ist damit nicht aufgehoben, aber sie ist aus ihrer tödlichen Isolation befreit in die einsame Zwiesprache mit dem verborgenen Gott. Zu ihm alles sagen, was bedrückt und woran man verzweifelt, doch auch was erhebt und Freude bereitet. Dieses Gespräch will nicht Ersatz für das notwendige Gespräch mit den Mitmenschen sein, aber es gehört dazu.